Deutschlandfunk, Medias Res.
Und wir kommen zu einer grundsätzlichen Frage, die nicht neu ist, aber heute aus aktuellem Anlass mal wieder besprochen werden muss. Wie viel Eingriff in Bürgerrechte, etwa in die Privatsphäre, ist erlaubt, um Menschen zu schützen, in diesem Fall Kinder zu schützen vor sexualisierter Gewalt? Um den Tätern auf die Spur zu kommen, die Bilder oder Videos digital hin und her schicken, plant die Europäische Union eine Maßnahme oder ein Maßnahmenpaket der IT-Überwachung. Ein zentraler Punkt dabei ist die sogenannte Chat-Kontrolle. Bei Stefan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg habe ich vor der Sendung nachgefragt, was da genau geplant ist.
Ja, wir haben heute einen Vorschlag gesehen von der EU-Kommission für eine Verordnung, die die Bekämpfung von Kindesmissbrauchsdarstellungen im Netz verbessern soll. Und die besteht aus einer ganzen Reihe an neuen Pflichten für Anbieter von Hostingdiensten und für Kommunikationsdienste. Und einer davon ist die sogenannte Chat-Kontrolle, also die Möglichkeit für diese Anbieter, die Chats oder die ausgetauschten Nachrichten und Inhalte so zu überwachen, dass dort Kindesmissbrauchsdarstellungen identifiziert werden können.
Wie funktioniert das dann technisch genau?
Also erstmal funktioniert es organisatorisch. Da muss also eine nationale Stelle, ein nationales Gericht oder eine nationale Behörde eine Aufforderung erlassen. Also eine Detection Order nennt sich das in diesem Entwurf. Und diese Detection Order verpflichtet dann einen privaten Anbieter von Kommunikationsdiensten, technische Verfahren zu implementieren. Und diese technischen Verfahren funktionieren ganz unterschiedlich. Es soll unter anderem eine Hash-Wert-basierte Identifizierung von Missbrauch implementiert werden können. Das heißt also, es gibt Datenbanken mit bereits zweifelsfrei identifizierten Missbrauchsdarstellungen. Daraus werden sogenannte Hash-Werte berechnet und tauchen die identischen Dateien dann in Kommunikation auf, ist das mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, dass es sich dabei um eine Missbrauchsdarstellung handelt.
Und solche Hash-Werte kann man als Fingerabdruck bezeichnen?
Genau, das ist wie ein digitaler Fingerabdruck, der theoretisch einmalig eindeutig ist. Es sind aber auch andere Verfahren angedacht, nämlich die Erkennung von ähnlichen Darstellungen. Also solche Darstellungen, die noch nicht zum Beispiel von einem nationalen Gericht zweifelsfrei als Missbrauchsdarstellung identifiziert worden sind. Und da sind die Verfahren naturgemäß unschärfer. Und da entstehen dann auch die Reibepunkte, die wir zurzeit sehen, nämlich dass nicht immer 100%ig klar ist, ob es sich tatsächlich um eine Missbrauchsdarstellung handelt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, dass die Informationen, Bilder, die jeder von uns auf den Handys hat, dass die automatisch und unabhängig von einem Verdachtsfall automatisch abgeglichen werden mit Datenbanken zum Beispiel. Und das heißt, dass da flächendeckend ein Zugriff erfolgt.
Also ja, wenn ich über einen Provider kommuniziere, der Adressat so einer Detection Order geworden ist. Dabei muss man nochmal unterscheiden zwischen diesen Hash-Wert-basierten Verfahren, denn da scannt der Provider dann tatsächlich nur diese digitalen Fingerabdrücke. Er guckt nicht in die Kommunikation rein. In allen anderen Verfahren muss er theoretisch an irgendeiner Stelle reingucken können, um tatsächlich zu verifizieren, ob es sich um eine Missbrauchsdarstellung handelt. Und da stellt sich dann die nächste Frage, was bedeutet das für Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation?
Datenschützer kritisieren das Vorhaben jetzt. Von deren Seite heißt es unter anderem, Zitat, die EU würde mit dem Gesetz zum Weltmarktführer bei der Massenüberwachung ganzer Bevölkerungen. Würden Sie den Datenschützern recht geben?
Also jedenfalls baut man hier eine rechtliche Infrastruktur dafür auf. Wenn man jetzt weiter hypothetisiert und sagt, es gibt für alle großen Provider, für Hosting-Provider, für Kommunikationsprovider solche Detection Orders, dann haben wir es hier mit einer systematischen Überwachung von Privatkommunikation zu tun.
Was würde das für den Journalismus bedeuten? Stichwort Quellenschutz.
Das ist eine sehr gute Frage, denn die ganze Frage der Risikoabschätzung, was die Etablierung dieser Verfahren auf der Provider-Seite bedeuten für so etwas wie Grund- und Menschenrechte, die wird den Providern auferlegt. Also die sollen sich darum kümmern, dass zum Beispiel die Grundrechte von Einzelnen berücksichtigt werden. Und Damit wird eigentlich auch die Verantwortung für Ausnahmen zum Beispiel von solchen automatischen Identifizierungs- und Analyseverfahren dann an diese Provider abgegeben. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wir problematisieren müssen, was wir diskutieren müssen, weil der Staat selbst dürfte das an der Stelle nicht. Er delegiert sozusagen hier die Verantwortung an Dritte, etwas zu tun, was er selbst nicht tun dürfte.
Ein Vorwurf lautet ja auch, dass grundsätzlich vertrauliche Kommunikation untergraben würde, auch zum Beispiel für schutzsuchende Kinder etwa. Und wenn wir mal über Alternativen reden, es gibt zum Beispiel Forderungen, dass es gezielte Eingriffe geben könnte. Wie sehen die aus? Haben Sie alternative Szenarien, alternative Möglichkeiten im Kopf?
Nein, das ist das Hauptproblem. Also die Aufdeckung von verschlüsselter Kommunikation, die strafrechtlich relevant ist in diesem Bereich, ist faktisch erschwert dadurch, dass man nicht von außen reingucken kann. Das ist ja aber auch Sinn und Zweck des Fernmeldegeheimnisses. Wenn wir Individualkommunikation betrachten, dann ist das Kommunikation zwischen in der Regel zwei Individuen und das ist grundrechtlich geschützt. Also da darf und soll der Staat nicht reingucken. Nichtsdestotrotz ist klar, dass über solche Plattformen extrem viel relevantes Material ausgetauscht wird. Also das ist ein richtiges Dilemma, vor dem der Regulierer da steht oder in diesem Fall der europäische Gesetzgeber. Freiheit versus Sicherheit ist ja immer das Stichwort. Also hier geht es um die Freiheit von uns allen, wenn es um digitale Kommunikation geht. Und die Sicherheit ist hier in diesem Fall die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen online. Und dass das hier ja einfach an Private dann delegiert wird, das zu lösen, halte ich auch für eher etwas, was wir als Gesellschaft diskutieren müssen, was nicht in der Hand von privaten Unternehmen liegen kann.
Was aber letztendlich auch bedeutet, dass bei einer gerichtlichen Prüfung Sie da zumindest große Zweifel anmelden.
Ja, also das mindestens. Ich gehe davon aus, dass an irgendeiner Stelle jedenfalls dieser Artikel 10, um den es jetzt geht, diese Chatkontrolle einer sehr, sehr strengen kritischen Überprüfung nicht standhalten würde.
Der Medienrechtler Stefan Dreyer zur umstrittenen Chatkontrolle.